Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zur Episode 128 von Freitag, 24. Januar 2025. Ich bin Tobias Weckenbrock und begrüße euch und sage, Leute, ich habe wirklich nicht mehr so viel Bock auf Winter. Wir haben ja wirklich tolle Bilder von unseren Lesern zugeschickt bekommen und wunderbare Frostformationen gesehen. Aber irgendwie, also selbst beim Flug mit der Redaktionsdrohne über dem Golfplatz sind mir fast die Finger abgefroren. Und ich sehne echt einfach die Monate da herbei, in denen es irgendwie hell ist, in denen ich morgens bei Helligkeit schon aufstehe und wo ich nach Feierabend irgendwie noch ein bisschen auf der Terrasse chillen kann. Anyway, es ist wie es ist und bald schon ist Karneval und dann kommt auch schon bald Ostern und naja, hellen wir uns also bis dahin einfach die Stimmung auf mit dem Podcast. Das ist wirklich immer schön, mit meinen Kollegen im Studio zu stehen und aufzunehmen. In dieser Woche sind das Teve Schäfer und Lars Biermann. Wir sprechen über Fußball und was er uns in Zukunft in Castrop-Rauxel bescheren könnte und übers Wohnen. Naja, und über das, was wir mit unserer Arbeit bewegen können. Aber dazu später mehr. Zuerst mal zu den Kurznachrichten. Überfall. Der Kiosk an der Gerthastraße in Merklinde ist am Montag von zwei Männern überfallen worden. Sie drohten der Angestellten Ute Wilke mit Messern und forderten sie auf, das Geld rauszurücken. Und eine Schachtel Marlboro, aber die große für 15 Euro. Kein Witz, genauso haben sie es ihr gesagt. Wenig später waren die maskierten Männer dann mit 1500 Euro Beute verschwunden. Die Polizei fahndete kurz danach noch im Umfeld, fand aber keine weiteren Hinweise. Gut ist, die Räuber wurden von Kameras aufgenommen. Darum gibt es auch relativ genaue Täterbeschreibungen. Vielleicht kann man sie also noch finden. Wer Hinweise hat, 0800 236 1111 ist die Telefonnummer der Polizei. Bisher sind dort aber noch keine hilfreichen Zeugenaussagen eingegangen, sagte uns die Polizei zumindest zum Ende der Woche. Schließung. Die Radstation in der Altstadt macht zu. Ende März ist in der Nähe des Busbahnhofs dann endgültig Schluss. Dabei hatte man noch im Herbst und im frühen Winter einen Umzug an die obere Münsterstraße, also näher zum Bahnhof Castrop Süd, geplant. Diese Pläne sind nun aber passé. Damit geht dem Leiter Roland Randermann mit 63 Jahren sein Job verloren. Seit 2005 war er bei der Radstation, erst über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wie bei vielen seiner Mitarbeiter auch heute noch und seit 2016 dann fest bei der Betreibergesellschaft Rebeck. 1998 schon war die Radstation am Hauptbahnhof da und damit eine der ersten in der ganzen Region. Über 27 Jahre hinweg konnten Menschen, die am ersten Arbeitsmarkt kaum Beschäftigungschancen haben, hier zumindest ein paar Stunden arbeiten und auch ein paar Euro dazu verdienen zum Bürgergeld. Und warum hat man jetzt zugemacht? Die Kosten waren zu hoch und die Stellen für die Maßnahmen wurden vom Bundesarbeitsministerium gekürzt. Unfall. Die B235 war am Mittwochmorgen für fast zwei Stunden mitten in Henrichenburg komplett gesperrt. Zwei Autos krachten dort ineinander. Verletzt wurde ein 68-jähriger Mann aus Recklinghausen. Ein 62-jähriger Waldhopper war der andere Unfallbeteiligte im anderen Auto. Es gab längere Zeit Verkehrsbehinderungen und Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro. Ausgelastet. Am evangelischen Krankenhaus war am Sonntag in der Notaufnahme offenbar mehr los als sonst. Dabei gab es eigentlich weder Schnee noch Glatteis, was sonst oft zu größerem Andrang führt. Es gab dort das Gerücht, dass das Rochus-Hospital seine Notaufnahme abgemeldet habe. Wir fragten darum beim EVK und beim Rochus an. Eine Station könne nämlich bei der Kreisrettungsleitstelle abgemeldet werden, das bestätigten sie uns auch. Aber das sei an diesem Wochenende nicht der Fall gewesen, hieß es aus der Trägergesellschaft St. Paulus, die das Altstadtkrankenhaus betreibt. Eine Patientin, die mit Verdacht auf Knöchelbruch ins EVK gefahren war, sagte, sie sei aufgrund der Gerüchte und der Wartezeiten am EVK dann aber ins Marienhospital nach Herne ausgewichen. Und damit ab in die großen Themen dieser Woche. Und das sind zwei, Fußball und Wohnen. Für uns sind das Muss-Themen, denn Deutschland ohne Fußball ist ja ebenso wie Leben ohne Wohnung für uns alle ganz sicher undenkbar. Also wenn ich könnte, würde ich euch jetzt fragen, womit ihr lieber anfangen wollt. Geht ja aber hier im Podcast irgendwie nicht. Darum entscheide ich einfach selbst. Für Wohnen. Und damit hat mein Kollege Tewe Schäfer Vortritt. Ich grüße dich erstmal hier im Studio. Moin.
Ich grüße dich zurück, Tobi. Moin.
Wir wollen über das Wohnen reden, weil wir zuletzt viele Beschwerden bekommen haben von Mietern. Und zwar explizit Mietern einer der großen drei Wohnungsgesellschaften, die Wohnungen in Castrop-Rauxel vermieten. Das ist die LEG mit Hauptsitz in Düsseldorf. Vielleicht kannst du mal einmal deinen Fall schildern und dann robben wir uns noch ein bisschen mal an das Thema ran, wo da vielleicht ja die Probleme liegen.
Wir wurden eingeladen von Silvia Friedel und Martina Englisch und Erika Grein. Die wohnen auf Schwerin in Castrop-Rauxel in einem Haus mit 20 Parteien. Und da gibt es viele Mängel, die einfach nicht behoben werden. Und sie haben auch Schwierigkeiten, die LEG zu erreichen. Da gibt es einen Objektbetreuer, der geht nicht ans Telefon. Und es ist alles vermüllt. Und im Keller sind Hakenkreuze an der Wand. Und da steht überall Sperrmüll rum. Der Spielplatz wurde nicht aufgeräumt seit Silvester. So. Und weil da niemand was unternommen hat, haben sie halt die Presse eingeschaltet. Weil die aber auch vorher gelesen haben, der Tobias Weckenbrock, der hat einen Artikel gemacht über eine Frau aus Castrop-Rauxel, die sich auch über die LEG beschwert hat.
Genau,
was war da los?
Da ging es um ein Haus am Rotdorn. Das ist auch ein LEG-Gebäude und sie hat sich beschwert über, naja, defektes Licht im Flur. Das ist schon mal ein Klassiker, das haben wir immer mal wieder. Zugestellte Wege im Hausflur mit Kinderwagen, dass generell so das Leben in dem Haus unangenehmer geworden sei. Niemand würde sich mehr grüßen, die Haustür würde nicht mehr ins Schloss fallen, stünde also im Prinzip 24 Stunden rund um die Uhr offen. Und sie hat mir auch gesagt, ich erreiche da niemanden, die kümmern sich nicht und meine Problematik habe ich schon vor Monaten vorgetragen. Also vergleichbare Problematik. Und wir beide haben dann getrennt voneinander die LEG natürlich dazu angesprochen. Und das hoffen die Leute natürlich auch, die da wohnen, dass sich dadurch dann was tut.
Genau.
Wie ist das dann bei dir weitergegangen?
Die Lage war jetzt relativ akut sogar bei den Frauen auf Schwerin, weil Frau Grein schläft seit einer Woche auf dem Sofa, weil ihre Heizung im Schlafzimmer nicht mehr warm wird. Sie hatten das Problem früher schon mal, dann kam auch ein Handwerker und jetzt ist es aber wieder kalt. Und diese Probleme seien nicht langfristig behoben worden, sondern nur ganz kurz war die Heizung mal warm. Und jetzt diese sehr, sehr alte Frau, ich habe sie nicht nach ihrem Alter gefragt, aber sie schläft halt jetzt auf dem Sofa, weil das so arschkalt ist im Schlafzimmer. Und die fluchen und sind komplett sauer. So, und dann habe ich gefragt bei der LEG, also ich habe mir das erstmal vor Ort angeguckt und es war tatsächlich so, wie sie es beschrieben haben. Ich habe jetzt nicht da die Temperaturen gemessen in den Zimmern, aber ja, die LEG sagte dann, also wir haben da eine Presseanfrage gestellt und da gibt es einen Sprecher, der heißt Kräft mit Nachnamen und ja, der sagt, wir kümmern uns, wir gucken, wir geben das alles in Auftrag und schauen, dass das behoben wird. Dann waren da auch laut Frau Friedel, die ich dann am Telefon nochmal hatte, sind da Leute vorbeigekommen, die haben Müll eingesammelt, die haben Hakenkreuze überstrichen und so. Als wir dann angefragt haben, wurden die dann doch sofort tätig. Wenn der Öffentlichkeit draufkommt, hilft das dann schon mal. Ne?
Man was? Ist ja erstaunt. Ich hatte auch den Herrn Kräft angefragt per E-Mail und der hat mir super ausführlich dann geantwortet, dass es ja jetzt ein neues Managementsystem gebe, nachdem sie jeden Monat einmal in jedes Haus gehen, um zu gucken, wie der Status ist, dass sie sich da jetzt ganz intensiv kümmern wollen und so. Das klingt immer alles so freundlich uns gegenüber. Und da wundert man sich wirklich, wenn man ja von den Leuten so oft hört, ich erreiche niemanden, die rufen nicht zurück, ich komme in eine Hotline, da geht nie einer dran. Man hat schon Briefe zum Teil mit Mieterbund und Co., also tatsächlich Interessenvertretern zusammen verschickt und irgendwie führt das immer in die Sackgasse und sobald die Presse fragt, ist sofort alles Mögliche in Bewegung. Das kann ja irgendwie nicht sein.
Das stimmt auch vorne und hinten die Kommunikation nicht. Also diese Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die rufen andauernd beim Objektbetreuer an und jetzt sagt mir Herr Kräft, der Objektbetreuer ist für sowas überhaupt nicht zuständig, sondern die sollen da anrufen, wie es im Treppenhaus ausgehängt ist, da so eine Kontakthotline. Mhm. Am liebsten hätten die, glaube ich, sogar, wenn man das einfach über die Internetseite oder die App einreicht. Aber die Frauen jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, sage ich mal.
Über 70
jetzt auch
oder
nicht
80.
Digital Natives, ja. Die sich mal eben eine App runterladen und da irgendwelche Fotos hochladen halt.
Genau das war das Problem. Dieses Schreiben, sagt mir die LEG, das die Frau schon im November mit dem Mieterbund geschickt habe, das hätte die angeblich nie erreicht. So.
Ja, also es gab auch eine Unterschriftensammlung in diesem Häuserblock da auf Schwerin. Und die haben gefordert, die alte Reinigungsfirma zurückzubekommen. Die wurde mal gekündigt und dann gab es eine neue und die putzen nicht vernünftig, sagen die so. Die putzen nicht die Treppen vorm Haupteingang und die putzen nicht die Kellertreppe und so. Und die wollen die alte Reinigungsfirma wieder zurück. Haben die an den Vorstand geschickt von der LEG und haben nie was gehört. Und die Vermutung ist, dass die einfach aussortiert und geschreddert wurden, solche Briefe, weil es einfach niemand juckt.
Was, also daraus kann man jetzt mehrere Dinge lernen. Erstens, es ist nicht unbedingt immer schön, in Häusern von großen Wohnungsgenossenschaften und Gesellschaften zu wohnen. Zweitens aber auch, man muss schon versuchen, auch die regulären Kommunikationswege dann irgendwie einzuhalten. Oder was kann man da tun?
Als Mieter kannst du nur das tun, was du gerade gesagt hast und hoffen, dass es halt funktioniert. Ich kann es jetzt aus meiner Praxis selber nicht beurteilen, wie gut oder schlecht die Kommunikation dann läuft, wenn du es auf dem Wege versuchst. Aber auch wenn ich jetzt Objektbetreuer bin und ich sehe diese Frauen, die sich andauernd bei mir melden, dann sage ich doch mal, hallo Frau Friedel, da steht die Nummer von unserer Service-Hotline, rufen Sie da mal an, die helfen Ihnen. Mhm. Und wenn du da anrufst, dann müssen die Leute aber auch helfen. Ne? Also,
so einen ähnlichen Fall gab es jetzt am Rotorn auch, da waren dann Lichter ausgefallen und da hätte sie wohl den Hausmeister, so hat sie gesagt, auch angesprochen und da hätte der relativ grantelig geantwortet, ja, das darf ich nicht, da muss eine Fachfirma ran beim Glühbirnentausch. So, dann denken auch viele Leute so, ja, eine Glühbirne reindrehen, sorry, aber das muss jeder Hausmeister können, aber da gibt es dann auch versicherungsrechtliche Dinge, das müssen Fachelektriker machen und natürlich könnte aus meiner Sicht dann so ein Hausverwalter, Hausmeister, ja, vielleicht auch mal eine Hands-on-Mentalität zeigen und sagen, okay, Sie haben jetzt mehrfach was versucht, ich organisiere das, dass da jemand kommt. Oder ist das vielleicht auch nicht dessen Job? Oder also manchmal würde ich mir wirklich wünschen, dass die einfach besser miteinander kommunizieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn da einfach niemand weiß, wofür wer zuständig ist und wo ich jetzt hier anrufe und jemanden erreiche, damit es besser wird, dann ist da irgendwas schiefgelaufen.
Jetzt hat mich noch ein LEG-Mieter angesprochen, mit dem ich schon mal Kontakt hatte, wegen, ich weiß gar nicht mehr warum, vor einem Jahr oder zwei, da war der Parkplatz relativ überflutet und da würden immer Fremdparker stehen, obwohl da Schilder stehen, dass da nur LEG-Mieter stehen dürfen. Das ist da an dem Fuhrparkbaracken an der Herner Straße hier in der Altstadt. Und der hat mir jetzt geschrieben, ja, der Müll stapelt sich, die Container werden nicht vernünftig abgefahren, da kümmert sich keiner. Das ist jetzt schon wieder so eine Baustelle. Ich denke jetzt, gut, die haben gelesen, wir haben über LEG berichtet, dann kommt vielleicht noch einer und meldet sich, ja, ich habe auch Stress mit denen. Klar, da kommt so ein Stein ins Rollen, aber das sind wirklich offenbar ja an vielen Stellen so Probleme, wo ich sagen würde, das muss nicht entstehen, dieses Problem.
Also oder? Das Müllproblem gab es auf Schwerin auch, die Mülltonnen quollen tatsächlich über. Das war vielleicht auch noch so eine Nachwirkung von Silvester, das war da ungefähr eine Woche her, keine Ahnung. So hat es Herr Kräft so ein bisschen gesagt, ja, das war Silvesterpapiermüll und so. Aber es stand halt auch Sperrmüll im Keller, so alte rostige Fahrräder da einfach auf den Haufen geschmissen, wo ich mir auch bei den Mietern frage, irgendwer muss das ja auch dahin geworfen haben, ist auch kein Benehmen eigentlich. Und das wird dann aber einfach da gelassen auch. Also ich weiß nicht, was das für ein Objektbetreuer ist, wenn der ein Objekt betreut, dann liegt das im Keller und der lässt es halt da liegen.
Ich denke dann manchmal.
Das ist ein Einkaufswagen, der ist leer, bis auf eine Jägermeisterflasche. Steht da einfach rum. Da ist so eine Dachbox von einem Auto, da ist ein Bildschirm und ein Staubsauger liegen da im Keller. Und neben den überquellenden Mülltonnen liegt weiterer Sperrmüll rum. Dann sagt Frau Friedel auch zu mir, wenn Sie irgendwie Sperrmüll loswerden wollen, können Sie einfach vorbeikommen und dazustellen.
Ja. Ist schon wirklich schlimm, ne? Da müssen sich meines Erachtens nach auch wirklich viele Mieter einfach auch mal an die eigene Nase fassen, weil letztlich ist das nicht die Müllablageposition. Das ist schon wirklich peinlich. Da kann jetzt natürlich die einzelne Mieterin, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß ist und das auch noch nie in ihrem Leben gemacht hat und sowas auch nicht tun würde, kann da natürlich jetzt auch nichts ausrichten. Sie kann ja schlecht mit allen Mietern sprechen und die dazu vernageln, dass sie das nicht mehr tun, weil letztlich ist sie ja auch nur eine von vielen, gleiche unter gleichen, ne? Schon schwierig. Und da kann ich ein bisschen auch die LEG verstehen. Ich räume doch jetzt hier nicht den Sperrmüll meiner Mieter weg, ne?
Ja, oder? Genau. Mieter und Vermieter müssen halt beide irgendwie zusammenkommen, dass er da vernünftig funktioniert. Aber das kann doch nicht sein. Und am Ende müssen das da so Seniorinnen versuchen, in die Hand zu nehmen, das zu regeln. Also, ist wirklich, die haben sich wirklich aufgeregt, haben geschimpft wie Rohrspatzen. Ja. Und auch zu Recht. Ich habe dann nochmal nachgeschaut beim Mieterbund. Ich wollte eine Einschätzung von denen haben, brauchte aber gar keine Anfrage zu stellen, weil das eine Pressemitteilung gegeben hat. Speziell zur LEG und den Mietbedingungen. Anlass dafür war, dass die LEG so eine Gesellschaft übernommen hat mit weiteren 9000 Wohneinheiten ungefähr. Die haben laut dem Deutschen Mieterbund zum Teil auch eine schlechte Substanz und so. Und der Deutsche Mieterbund hat gesagt, die LEG sollte erstmal ihren Service auf die Kette kriegen, bevor die hier noch weiter schlechte Bausubstanz halt aufkaufen. Der erste Vorsitzende von dem Deutschen Mieterbund heißt übrigens nicht Hans-Joachim Watzke, sondern Hans-Jochem Witzke.
Okay, sehr schön. Ja, ich bin grundsätzlich, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, irgendwie ein bisschen froh, dass ich nicht in einer Wohnung einer solchen Gesellschaft wohnen muss, weil es ja wirklich da auch sehr stark davon abhängig ist, wie das Umfeld ist in Sachen anderer Mieter. Ich wohne zum Glück in Wohneigentum und muss halt mich um meinen eigenen Bereich kümmern und weiß auch, wenn ich irgendwo Sperrmüll hinstelle, dann steht er mir halt im Weg, aber dafür bin ich halt dann selbst verantwortlich. Jetzt gibt's nur aber 167.000 Wohnungen der LEG alleine in Nordrhein-Westfalen, die größte Wohnungsimmobiliengesellschaft damit, knapp vor Vonovia, die haben 100.000 in NRW und Viva West, die haben 120.000 in NRW. Für Kastrop-Rauxel habe ich keine Zahlen, aber das gibt schon mal einen groben Eindruck. Insofern, man kommt ja auch nicht immer drum rum.
Ne? Nee, ich habe ja neulich erst versucht, eine Wohnung in Bochum zu finden, wo ich hingezogen bin vor ein paar Monaten. Und da bin ich gerade so glücklich über eine alte Klassenkameradin dran gekommen. So. Sonst habe ich da auch viele kontaktiert. Die meisten haben nicht geantwortet und eine Wohnung durften wir uns angucken, die war aber gar nichts. Und da habe ich Glück gehabt einfach. Und wenn du halt keine Wahl hast und du musst jetzt umziehen, nimmst du halt eine Wohnung, die du bekommen kannst erstmal. Dann kann das auch LEG oder Viva West oder was auch immer sein.
Also an dieser Stelle erstmal an die Mieter alles Gute. Letztlich haben sie ja doch ein bisschen was richtig gemacht. Sie haben sich irgendwann bei uns gemeldet und
schon wurde aufgeräumt.
Also eine Möglichkeit tatsächlich, wenn es gar nicht anders klappt, der auf der Eskalationsspirale ist, kommt zu den Ruhrnachrichten. Wir sprechen im Podcast drüber, wir berichten drüber. Und allein schon, wenn wir die Gesellschaften anfragen zu den Themen mit der Adresse und was die Probleme sind, dann bewegt sich oftmals schon was, ne?
Ja, und auch was andere Themen angeht. Also es ist ja nicht nur Wohnen, sondern alles Mögliche. Also wenn da eine Presseanfrage kommt, dann wird der Fall nochmal ganz besonders angeschaut. Das ist tatsächlich so, kann ich aus Erfahrung in der Pressestelle sagen.
Insofern, wenn ihr das unterstützen wollt, liebe Leute, das ist jetzt nochmal die monatliche, wöchentliche, tägliche Aufforderung.
Aber diesmal aber wirklich dann auch, ne?
Dann probiert doch mal Ehrenplus aus. Ja, weil bitte. Damit finanzieren wir unsere Arbeit gegen Missstände hier in Kastrop-Rauxel für das gute Leben hier vor Ort. Nicht alles, was wir berichten, ist gut, aber meistens oder zumindest ganz oft dreht es sich ein bisschen zum Besseren, nachdem wir berichtet haben.
So.
Das tun wir für die Stadt, für euch, liebe Hörer. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ein bisschen zurückgebt. Danke dir, Teve.
Ja, ich würde mich auch freuen. Ciao.
Bis denn. Und bei mir im Studio ist wieder mein lieber Lars. Hallo. Grüße dich, Herr Biermann.
Grüße.
Wir sprechen über Jugendfußball, weil in Kastrop-Rauxel haben stattgefunden die Jugendfußball-Stadtmeisterschaften. So heißen sie, glaube ich, so hießen sie früher in dem Ort, wo ich immer mitgespielt habe.
Ja, so kann man sie nennen. Also es gibt, glaube ich, keine offizielle Markenbezeichnung, aber Junioren-Fußball-Hallen-Stadtmeisterschaft, was auch immer.
Jugend-HSM. Gab es da so richtig Urkunden und Pokale oder ist das in Zeiten, wo es keine Bundesjugendspiele mehr gibt, nicht mehr so en vogue?
Doch. Es gab Pokale.
Es gibt vor allem einen Verein, der da richtig abgestaubt hat. Sagen wir mal anderthalb, ne? Das ist so der SV Wacker und der TuS Henrichenburg.
Ja, das sind so ungefähr eigentlich die einzigen. Ja. Also wenig überraschend hat der SV Wacker Oberkastrop so die meisten Jugenden oder Jahrgänge, wenn man es so möchte, gewonnen. Die anderen Jahrgänge hat sich der, oder die Wacker nicht gewonnen hat, hat sich der TuS Henrichenburg geschnappt. nämlich für mich zumindest relativ überraschend die B-Junioren, also den zweitältesten Jahrgang und die E-Junioren. Fairerweise für die Vollständigkeit hat natürlich auch Viktoria Habinghorst seinen Titel gewonnen, nämlich bei den C-Juniorinnen.
Ah, bei den Mädels.
Mhm. Genau, die Mädels haben nur unter sich ausgespielt, Viktoria Habinghorst gegen den VfB Habinghorst, Habinghorst Derby quasi, weil es die einzigen beiden sind, die in dem Jahrgang Mädchenmannschaften stellen.
Also ein Spiel und ein Stadtmeister.
Genau, und Viktoria hat sich das geholt.
Jetzt mal zurück zu den Jungs, da gibt es ja tatsächlich mehr Mannschaften. Was sagt uns jetzt, naja, diese Bilanz über den Stand des Jugendfußballs in Castrop-Rauxel? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, wenn man jetzt ganz leicht interpretieren will, könnte man sagen, Wacker sind halt die Besten. Und das ist wahrscheinlich rein faktisch auch so, dass sie wahrscheinlich die aktuell stärksten Jugendmannschaften haben. Allerdings ist es natürlich sehr einseitig, ne? Du hast viele Stadtmeister ausgespielt und du hast zwei Vereine, die am Ende gewinnen. Und am Ende setzt sich der TuS Henrichenburg im Finale der E-Junioren auch gegen Wacker durch. Also hätte der TuS da nicht gewonnen, hätte auch da sich Oberkastrop den Titel geholt.
Ja, woran liegt das denn? Also ist es so, dass das einfach der Top-Club ist und damit auch die meisten Leute anzieht? Oder ist das irgendwie eher so, weil die anderen es einfach nicht gebacken kriegen?
Ja, so kann ich es mir halt vorstellen, ne? Also Wacker-Oberkastrop hat da halt schon eine gewisse Strahlkraft. Du weißt, das ist ein super organisierter Verein und wenn da halt die besten Jungs spielen, dann wollen da auch die anderen hin, die richtig gut sind. Und so bündelt sich das dann relativ in Oberkastrop. Man hat gesehen, also ich kann mich daran erinnern, wo ich noch Juniorenfußball gespielt habe, das ist jetzt mittlerweile auch 10 Jahre her, aber da war die Spielvereinigung Schwerin eigentlich so ein Vorreiter, ja, wo die besten Jungs und Mädels der Stadt gespielt haben.
Also da, wo du nicht warst dann quasi.
Ja, da, wo ich nicht war, das ist richtig. Aber ich war auch bei einem gar nicht so schlechten Verein, nämlich der SG Kastrop. Und auch, die hat keinen Titel gewonnen dieses Jahr. Befindet sich fairerweise so ein bisschen im Wiederaufbau. Kann man jetzt nicht mit Schwerin vergleichen. Aber Schwerin war so ein bisschen das, was mir aufgefallen ist, auch als Negativbeispiel. Also da waren bei den meisten Jugenden, wo sie angetreten sind, bei den C-Junioren sind sie überhaupt nicht angetreten, wurde die Schweriner Mannschaft letzter und teilweise auch mit schwierigem Torverhältnis. Also da wurde manchmal nur 1-2 Tore geschossen im gesamten Turnierverlauf.
Ist das denn jetzt eine normale Konjunktur, eine Auf- und Abbewegung? Mal ist der eine Verein besser, mal der andere, dann ist der nächste wieder besser. Das gleicht sich dann über die Jahre immer wieder aus oder ist das einfach ein Trend, der daran liegt, dass, weiß ich nicht, die Blau-Gelben auf Schwerin einfach irgendwie nicht interessant sind für Jugendliche, die ein bisschen Talent haben?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich kann nicht in die Glaskugel gucken, ob das jetzt sich, ob vielleicht in 10 Jahren Arminia Ikan oder dann im Sommer halt der Verein, der aus Arminia und Viktoria entstanden ist, vielleicht auch an der 1 steht. Wir erinnern uns vielleicht an die Jugend des VfR Rauxel, die noch vor Schwerin ganz weit oben war und Leute wie Marc Kruska und so hervorgebracht hat, also Leute, die halt am Ende Profifußball gespielt haben. Der VfR Rauxel hat an dem Turnier jetzt am Wochenende gar nicht teilgenommen, weil sie keine Jugendmannschaften haben. Also man könnte sagen, so eine Konjunkturbewegung, wie du sie beschrieben hast, könnte eintreten, weil das in den letzten Jahren oder die Vergangenheit uns zeigt, dass das auch so ein bisschen so war. Es ist halt schwierig, die Gründe jetzt zu erklären, warum Schwerin auf einmal nicht mehr die Nummer 1 ist, sondern Wacker-Oberkastrop sie jetzt abgelöst hat. Und es ist auch schwierig zu prognostizieren, ob Wacker irgendwann nochmal abgelöst wird.
Am Ende setzt sich sowas ja aber oft im Seniorenfußball dann fort, ne? Also jetzt mit einem Blick in die Zukunft haben wir möglicherweise dann auch eigentlich nur eine Vormachtstellung in der ganzen Stadt. Wobei TuS Henrichenburg spielt ja gar nicht so hochklassig, ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es spiegelt sich ja eben nicht im Seniorenfußball wieder, ne? Also Schwerin ist mit Blick auf die aktuellen Tabellen der zweithöchste Verein der ganzen Stadt im Seniorenfußball, nämlich der bessere unserer beiden Bezirksligisten. Danach kommt natürlich Wacker-Oberkastrop als Westfalenligist. Da ist natürlich ein gewisserer Abstand, auch was die Jugend angeht. Also A- und B-Junioren und ich meine auch die C-Junioren spielen in der Bezirksliga, also überkreislichen Fußball. Ja. Aber beim TuS Henrichenburg, du sagst es, spiegelt sich das nicht so wider. Die spielen im Kreis Recklinghausen in der Kreisliga B, aber haben da richtig starke Jugendmannschaften. Und da möchte ich den TuS auch eigentlich mal loben, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich sehe gerade über den B-Junioren da den Titel zu holen, weil wie gesagt, die Wackeraner B-Junioren, die muss man erstmal schlagen. Und das hat der TuS Henrichenburg geschafft, weil sie auch, schwierig zu erklären, aber ich erkläre es mir mal damit, dass sie halt so eine gewisse Identität und Strahlkraft haben da im Norden, genau. Und die besten Henrichenburger Kids, die wollen dann nicht bis nach Oberkastrop fahren. Die gehen zum TuS und Ja, auch in Henrichenburg kann man anscheinend Fußball spielen.
Dann kann man ja dem TuS nur die Daumen drücken, dass es auch gelingt, die in den Seniorenbereich dann später zu integrieren und nicht, wenn möglicherweise dann Geld winkt in überkreislichen Ligen bei Seniorenmannschaften, ist das ja der Fall, dass sie dann doch vielleicht wechseln zu einem anderen Club.
Ja, das ist eine Gefahr, aber Anfang der Saison habe ich einen Text geschrieben, vielleicht können wir den nochmal rauskramen und du kannst den verlinken, über einen A-Jugendlichen des TuS Henrichenburg, der mir auf einmal in der Mannschaftsausstellung der ersten Mannschaft aufgefallen ist und ich direkt den Trainer angerufen habe und gesagt, wer ist das? Ich kenne den nicht. Und wenn ich da einen Namen nicht kenne, dann heißt es meist, dass er neu ist.
So jeden.
Ja, manchmal fühlt sich so an, ja. Und dann sagte er, nee, das ist einer aus unserer A-Jugend und der ist richtig, richtig gut. Und der hat sich jetzt in der ersten Mannschaft vom TuS etabliert und zeigt einen Trend beim TuS Henrichenburg, dass man jetzt auch noch Jungs aus der eigenen Jugend da mit integrieren kann. Also die Henrichenburger auf dem Vormarsch, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja Mensch, dann sage ich schönen Dank für deine Beobachtung und wir schauen mal, wer so in 5 Jahren der höchstspielende Club in Castrop-Rauxel ist.
Ja,
ob es wacker bleibt.
Kann gut sein.
Wir sehen das. Bis dahin. Tschüss, Glück auf. Ciao. Was gibt es am Wochenende zu tun? Diese Frage ist auch eine Standardfrage, die wir am Ende einer jeden Podcast-Folge am Freitag beantworten. Also der Eventkalender der Stadt ist an diesem Wochenende praktisch leer. Und auch sonst ist irgendwie fast nichts zu finden. Fast. Eine Empfehlung möchte ich euch doch geben. Und dazu ist ja dann die Chance größer denn je. Freitag und Samstag, also heute und morgen Abend, feiert das Rurikel seine ersten Aufführungen in diesem Jahr in der Stadthalle. Feiern ist dabei wirklich der richtige Begriff, denn jede Musical-Darbietung von diesem Ensemble ist ein Fest. Wenn ihr die Liebesstory rund um Radio Ruhrpott noch nicht kennt, dann solltet ihr unbedingt hingehen. Karten kosten 30, 40 oder 50 Euro je nach Kategorie. Los geht's an beiden Abenden um 19 Uhr und die Show geht knapp 2 Stunden plus Pause. Tickets gibt es auf rurikel.de. Und wie das immer so ist, wenn man wenig Veranstaltungen hat, dann lassen wir gerne noch ein oder zwei Lesetipps für euch da. Ihr habt ja schließlich ein bisschen Zeit mitgebracht. Naja, das Winterwochenende ist also nicht voll von Terminen, aber unser Nachrichtenportal voll von lesenswerten Artikeln. 2 möchte ich an diesem Wochenende herausgreifen. Bei dem einen fragt man sich ernsthaft, ob man sich bei diesem Mann auf die Liege legen würde. Und das zweite ist einfach abgrundtief traurig und rührend zugleich. Ihr lernt also Ricardo Neumann kennen, der als Mr. Knochenbrecher auf Instagram über 100.000 Follower hat. Und der arbeitet als eine Art, naja, wie soll ich sagen, Physio, Chiro, Osteotherapeut in Castrop-Rauxel mit unterschiedlichen Methoden aus aller Welt. Einige seiner Patienten schwören auf seine Therapie, die sichtlich schmerzhaft ist. Meine Kollegin Tabea Bremer war bei einer Behandlung dabei und hat geschildert, was sie dort erlebt hat. Und mein Kollege Luca Völgraf hat sich mit Marcel und Nicole Predel aus Castrop-Rauxel unterhalten. Das sind 2 junge Eltern, die das Schlimmste durchmachen mussten und müssen, was man sich vorstellen kann. Sie verloren ihre Tochter Leni im Alter von 3 Jahren. Sie erkrankte an Krebs und schaffte es nicht, diesen Kampf zu gewinnen. Und wie schaffen es Eltern, so ein Schicksal zu verarbeiten? Naja, der Papa Marcel hat ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt, 1,5 Jahre nach Lenis Tod, erschienen. An ihrem 5. Geburtstag. Ich habe es Leni versprochen, hat Marcel Predel uns gesagt. Und seine Versprechen würde er eben einhalten. Der Titel des Buches lautet Lenis Garten, gezeichnet vom Leben. Wie lebt man, wenn man tot ist? Selten habe ich beim Lesen von Zeitungsartikeln Tränen in den Augen. Ich sage euch, diesmal war es so. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast gibt es nur deswegen, weil es die Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel gibt und weil es RN Plus gibt. RN Plus, das ist der kurze Code für bezahlungspflichtiges Lesen auf ruhrnachrichten.de. Warum ist das kostenpflichtig? Weil dahinter eine Redaktion steckt, die ja Tag für Tag Geschichten aus Castrop-Rauxel ausgräbt, sie niederschreibt und veröffentlicht, damit wir unseren Journalismus hier vor Ort weitermachen können. kostet das Geld und darum bitte ich euch hier auch dauernd darum, einfach mal RN Plus auszuprobieren, wenn ihr noch keine Kunden bei uns seid. Das kostet für die ersten 4 Wochen jetzt zurzeit 1 Euro und ich denke mal, das dürfte es wert sein, um einfach mal reinzufühlen in die Welt der Nachrichten aus und über Castrop-Rauxel. Das gewährleistet dann auch, dass wir hier im Podcast so einfühlsam, so aufmerksam und so genau über unsere Themen sprechen können, wie wir es hier tun. Wir würden uns freuen, wenn ihr es ausprobiert oder wenn ihr uns weiterempfehlt. Gerne diesen Podcast, gerne unser Portal. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Wochenende, viel Spaß da draußen und alles Gute. Euer Tobias Weckenbrock. Glück auf!
Die große Linksammlung zu allem, über das wir heute gesprochen haben, jetzt in den Podcast-Notizen.